Guten Morgen. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ich möchte mich vielleicht mal ganz kurz vorstellen. Ist ja doch ein fremder Mann erstmal hier. Aber ich wurde eingeladen, also keine Angst, ich bin nicht völlig falsch. Mein Name ist Marcel Dinovic. Ich glaube an Jesus Christus als meinen auferstandenen Herrn und den einzigen Weg und die Wahrheit, so wie er es selber bekennt in Johannes 14,6. Bin verheiratet, wir haben zusammen 3 Kinder. Meine Frau Fatima ist daheim geblieben. Die muss heute auch noch arbeiten. Und wir haben so einen bosnisch-muslimischen, syrischen, schwäbischen Hintergrund. Also das ist eine bunte Mischung bei uns. Also da ist ordentlich Temperament da auch im Notfall. Also meine Frau hat eine syrische Ecke, einen syrischen Vater. Ich habe einen bosnischen Vater. Beide Muslime, so haben wir uns dann auch kennengelernt. Und dann haben wir beide Jesus gefunden. Und das ist einfach eine wunderbare Sache. Daher ist uns beiden auch sehr wichtig, dass Menschen Jesus finden, weil darum geht es letztendlich. Alles andere ist nicht so wichtig. Ich bin Pastor einer freien Gemeinde in Jettingen, das ist bei Herrenberg, und dort bin ich hauptsächlich für die Verkündigung und Lehre zuständig, unter anderem. Es gibt immer viele Dinge, die man tun darf, und ich komme zu euch in die Gemeinde durch den Amos. Wir waren letztes Jahr zusammen auf einer Freizeit in der Klostermühle, da habe ich die Bibelarbeiten machen dürfen, und der Amos kam irgendwann mal und hat gefragt, kannst du mal kommen? Und ich so, ja klar, warum nicht, gell? Hab ja Zeit. Und dann bin ich da eingeladen worden. Freue mich ja auch, wenn ich mal woanders hinkomme und mal auch meine Geschwister kennenlerne. Wir haben ja als Perspektive die Perspektive Ewigkeit. Das kann uns auch keiner nehmen und verbringen die Ewigkeit miteinander als Geschwister. Und dann finde ich es immer schön, wenn man sich hier schon mal begegnet ist. Dann sage ich, ich kenne dich, du warst doch damals genau. Und wir haben genau. Das ist doch schön. Vielleicht ganz kurz, meine Hobbys einfach mache ich auch immer gerne, ein bisschen transparenter zu sein. Ich liebe Geschichte, vor allem Kirchengeschichte. Das habe ich auch eine Zeit lang unterrichtet. Und dann mag ich noch, historische Figuren anzumalen. Ja, das ist, meine Frau mag das nicht so, aber das ist eine andere Geschichte. Dann gehen wir gern Radfahren und wir wandern gerne in den Bergen, vor allem im Tannheimer Tal, Kleinwalzertal, Allgäu, sind wir gerne unterwegs. Ich liebe Gottes Schöpfung und es ist einfach wunderbar, das zu sehen. So, ich habe die Uhr im Blick. Ich sage das nur, dass ihr es wisst. Ich mache gern alle 3 Stunden eine Pause, kurz durchatmen und dann machen wir weiter mit der Predigt. Falls Amos morgen kein Ältester ist, dann weiß ich, dass das nicht so prickelt heute war. Ne? Gut, wenn ich dir die Frage stellen würde, wie geht's dir? Würde meistens, und das ist meine Erfahrung, diese Antwort kommt gut. Das kürzt das Gespräch ganz angenehm ab. Ne? Und man hat ja auch nicht immer Lust, über alles zu sprechen und was mich bewegt und beschäftigt. Aber jetzt mal die Frage heute Morgen, ganz ehrlich für dich, wie geht's dir? Wie geht's dir in diesen Zeiten, in der wir gerade stehen? Corona ist die große Überschrift, ich glaube, da brauche ich nicht darüber allzu viel verlieren, das wisst ihr, das kennt ihr. Aber es gibt ja natürlich auch persönliche Not, ne? Persönliche Sorgen, Ängste, Probleme, die man hat, Zukunftsängste. Und es gibt, und das ist ja das Große und Faszinierende, auch noch andere Krankheiten als Corona. Es gibt noch ganz andere Themen als Corona. Und vielleicht fühlst du dich ausgelaugt, ausgepowert am Ende. Vielleicht geht es sogar so weit, dass du sagst, ich habe Zweifel an allem, wie das gerade läuft. Ich bin ein großer Fan vom transparenten Christsein. Weil ich glaube, dass wenn wir anfangen, transparent zu sein, mit unseren Höhen und Tiefen, mit unseren Kämpfen, sei es gegen den Satan, das ist eine Person in der Bibel, ganz klar, gegen das Fleisch, das ist wahrscheinlich unser täglicher Kampf, ihr wisst schon, das Aufstehen, Vergeben und so weiter, dann all diese Dinge, die wir sonst im Leben erleben, wenn wir damit transparent und offen umgehen, haben wir die Chance, uns gegenseitig besser zu unterstützen und sind ein sehr gutes Zeugnis für die Welt. Wir sind nicht die, die enthoben sind und schon entrückt sind. Das kommt mal. Und mein persönlicher Albtraum ist, ich predige, alle werden entrückt und ich bin noch da. Der Tag fängt nicht gut an. Aber dieses transparente Christsein, ich habe auch Kämpfe. Ich habe auch Sorgen, ich habe auch Probleme. Und wisst ihr was, in manchen Tiefpunkten habe ich sogar Zweifel. Nicht, dass es Gott gibt oder nicht, das steht fest. Aber wie soll das jetzt laufen? Und Gott, ich sehe gerade deinen Plan nicht. Und wie soll ich da jetzt durchkommen? Wie soll ich das alles schaffen? Herr, hilf mir. Und wisst ihr was, wenn du an so einem Tiefpunkt bist, wenn du da gerade zu kämpfen hast, bist du in der Bibel in der besten Gesellschaft. Die Bibel kennt das auch. Die geht übrigens ganz transparent mit gewissen Themen um, auch mit Zweifel. Johannes der Täufer, Matthäus 11, hat Zweifel. Thomas, wir nennen ihn immer Thomas den Zweifler. Ich finde es total unfair, ich finde Thomas den Ehrlichen. Der haut auf den Putz, der sagt, ich will den Finger in die Wunde legen. Spannend für mich, als Jesus wiederkommt, sagt er, dann mach doch. Okay, ich kann mit deinen Zweifeln umgehen. Du nicht, ich schon, weil er größer ist. Und es gibt einen, der mich immer wieder bewegt und beschäftigt, und der ist im Alten Testament, und das ist Elia. Elia, ne, Jahwe ist Gott, wunderbarer Name. Und das in einer Zeit, wo es sehr gottlos zuging, kann man auch parallel in unsere Zeit ziehen, wer das möchte, ich mache das nicht immer so gern, aber kann man. Und das steht in 1. Könige 19, die Verse 1 bis 18 würde ich euch gerne vorlesen. Und das wird einfach der Predigttext sein. Also nochmal 1. Könige 19, 1 bis 18. Ich muss mal mein Hebräisch wieder rauskramen für die Namen, aber ich arbeite dran. Und Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen, ja morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Ende eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehörte, und ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagreise weit, und kam und ließ sich unter einen einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem einen Ginsterstrauch ein. Und siehe, da ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lag neben seinem Kopf einen Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf, iss, denn der Weg ist weit für dich. Da stand er auf, aß und trank, und er ging in die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott, den Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin allein übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach er, geh hinaus, stell dich auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr geht vorüber. Da kam ein Wind groß und stark, der die Berge zerriss und den Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben, der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer, der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus, stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie nach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach der Herr zu ihm, kehre zurück auf deinem Weg durch die Wüste zurück und geh nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimshi, sollst du zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehelo, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entkommt, den wird Jehu töten und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Und ich habe 7000 Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Wow, was für ein Text. Ich finde ihn ganz wunderbar. Und wir haben hier so eine Szene aus Elias Leben. Elias hatte vorher ein ganz großes Wunder auf dem Berg Karmel. Er hatte sich mit 450 Baalspropheten angelegt. Man kennt diese Geschichte, wo dann dieses Wunder war und so weiter. Er stand dann allein. Das Volk Israel stand daneben, hat mal abgewartet, was passiert. Wer für wen entscheidet er sich? Und der Elia hatte da, muss man schon sagen, ordentlich auf den Putz gehauen. Der hatte gesagt, wo ist denn euer Gott? Die fingen sich dann an zu ritzen und zu springen um diese ganzen Götzen. Und dann fing an, wo ist er denn? Hört er schlecht? Oder vielleicht ist er gerade auf dem Spaziergang. Also der Mann hatte auch Humor. Humor ist ja sehr viel in der Bibel. Und am Ende ist es so, dass er ihnen all die Stirn bietet und die 450 Baalspriester, ich sag's mal diplomatisch, kommen nicht mehr zurück. Die hatten dann einen Unfall, sind 2-3 Mal ein Messer gefallen und so weiter. Und Elia hat da so ein ganz großes Erlebnis mit Gott. Und vielleicht ging es auch schon. ganz große Dinge mit Gott erlebt. Man kommt zum Glauben. Vielleicht bist du ja wirklich aus einem nicht-christlichen Elternhaus gekommen, hast zum Glauben gefunden. Vielleicht hast du aber auch Gott auch schon durch ein gläubiges Elternhaus kennengelernt. Ich kann immer noch sagen, hoffentlich meine drei Söhne, wo wir haben, dass sie trotz mir Jesus irgendwann mal lieb haben, weil sie kennen mich halt durch und durch. Ich bin ein Engelchen. Aber es gibt halt manchmal auch schattige Zeiten. Und wenn das alles passiert und wir Jesus kennenlernen, dann wissen wir, dann läuft es vielleicht erstmal super gut. Dann weiß ich, wo gehe ich hin? Ich habe die Ewigkeit, die mir Christus gibt. Die kann mir auch keiner nehmen, ganz nebenbei. Ich habe Vergebung, ich habe Liebe. Ich weiß, wer mich wirklich durch und durch liebt in meinem Leben. Jesus. Und dann geht es mir gut. Vergebung, kein Problem. Ich stehe morgens auf, kann 8 Stunden erstmal vor 5 Uhr die Bibel lesen. Habe Gebetszeiten, merke, da klappt alles. Ich bete, dass der Weg frei ist und der Stau öffnet sich vor mir, Mose, das Rote Meer und so weiter. Wunderbar. Aber dann irgendwann, und das ist die normale Erfahrung bei jedes Christen, gibt es einen Einbruch. Und das erlebt Elia hier auch. Er hat ein ganz tolles Erlebnis mit Gott. Gott hat ein großartiges Wunder getan. Das ist ja alles in Flammen aufgegangen, obwohl das ziemlich nass war. Also ich bin jetzt absolut kein Physiker und Experte, aber ich glaube, das ist so nicht so funktionieren. Und Gott tut ein großes Wunder. Und dann kommt diese Frau Isebe, eine bemerkenswerte Frau. Vorsicht, ihr Männer, was ihr da immer heiratet. Und sie, und der Ahab ist natürlich auch ein Traum von einem König, wie ein kleines Kind. Und die Isebe sagt zu ihm, ich bring dich um. Da ist so ein Wort, was Elia hat von dieser Frau, ich töte dich, obwohl er eigentlich alles erlebt hat. Und ich möchte heute Morgen mal fragen, wir kennen uns nicht, ich frage trotzdem, was hat dich vielleicht aus dem Konzept gebracht in letzter Zeit? War es wirklich Corona? War es vielleicht die Zukunftsaussichten? War es dieses School of Home? Das war eine Freude seit einem Jahr. Ich bin kein Lehrer, habe ich schon mitbekommen. Und ich habe auch wirklich meine Thesen, die ich damals in Mathe hatte, ich brauche das nie wieder, hat sich belegt. Ich habe jetzt nach 35 Jahren wieder Mathe, Dinge, Gleichungen, Kurvendiskussionen, man darf nicht mal ein Wort sagen, was ist das denn? Und all diese Dinge, die uns dann immer wieder aus dem Konzept bringen, vielleicht ist es Sünde. Immer wieder die gleiche Sünde, die dich einholt, wo du sagst, ah, ich habe das doch ans Kreuz gebracht und immer wieder muss ich mit dieser Sache kämpfen. Die Bibel nennt unsere Kampfgebiete, ich habe schon gesprochen, Kampf mit dem Satan, das ist temporär, darf der immer mal wieder, was Gott zulässt, das ist auch biblisch, und dann kommt er und schießt mit seinen feurigen Pfeilen, so lehrt es der Epheserbrief. Aber der tägliche Kampf ist der Kampf mit dem Fleisch, das ist der alte Adam, wo du kämpfen musst. Und da versagen wir manchmal, ich will nicht vergeben, Jesus, ich will nicht lieben. Und du guckst morgens in den Spiegel, das ist für manche schon die erste Glaubenskrise, du guckst morgens in den Spiegel und dann sagt dir Jesus in seinem Wort so, du bist wunderbar gemacht, Psalm 139, 13 bis 16. Du bist wunderbar, du bist ein Ebenbild von mir, ich habe dich wunderbar gemacht. Und dann denkst du, okay, da gibt es viele Stimmen, die das anders sehen. Und wisst ihr, bei all diesen Dingen, wir haben ja Germany Next Topmobbing und so weiter, wie die ganzen Frauen immer aussehen sollen. 90, 60, 90. Ein kleiner Tipp aus der Geschichte heraus. Frauen im Mittelalter, wenn die dick waren, galt das als schön. Es hat sich nur gewandelt. Das hatte damit zu tun, wenn die dick waren, hatten die Geld, Essen zu kaufen. Und Essen kaufen war damals hochattraktiv bei Frauen. Und das, wenn du guckst dir mal die Kunst aus der Renaissance an, die Frauen sind alle pummelig. Dünn galt als hässlich, weil es eben Hunger, Tod bedeutete. Und das hat sich alles gewandelt. Und dann sagt Gott, du bist wunderbar, so wie du bist. Ja, mit allen Höhen und Tiefen. Er ist der, der dich durch und durch kennt. Und jetzt kommt der Spannende, der dich trotzdem liebt. Und trotzdem haben wir immer wieder Krisen. Sorge um Familie, Sorge um Kinder, Sorge um Eltern, Pflegedinge, die man vielleicht auch für die Eltern organisieren muss. Ängste, Probleme, Zweifel, Dinge, die man gern ja mit sich selbst ausmacht. Wo du selber kämpfen und ringen musst. Und wisst ihr, Elia, der kommt diesen Einsatz. Er hat Gott voll und ganz erlebt. Er war ein Prophet Gottes. Ich finde es toll, beim Elia gibt es gar keine Berufungsgeschichte. Der taucht einfach auf. Da gab es keinen brennenden Busch, sondern er ist einfach aufgetaucht. Und in Jakobus wird bezeugt, er war ein Beter, ein betender Beter. Der hat gebetet und Gott hat ihn ernst genommen. Also auch für uns, Vorsicht, was du betest, kann sein, dass Gott dich ernst nimmt und beim Wort nimmt und ihn nicht die Pflicht nimmt. Aber daher schön weiterbeten. Und was ist Elias Reaktion auf diese Morddrohung Isebels? Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben. Er flieht. Keine Frage, Gott, du bist doch da und kannst mir helfen, sondern er rennt davon, ein Prophet Gottes, und er nimmt wirklich die Beine in die Hand. Der fliegt dann nach Juda, aus dem Nordreich, in Juda, ein anderes Königreich, da hat sie jetzt nicht so viel Macht. Und dann geht er noch mal einen Schritt weiter, er geht in die Wüste. Und eine Sache bitte vorneweg, wenn in die Wüste erwähnt wird in der Bibel, ist es kein Platz der Idylle. Wir haben immer so Postkarten von der Wüste, wo die Sonne aufgeht und so. Total schön, wenn man nicht dort ist. Die Wüste ist ein Platz des Todes. Wer in die Wüste geht, will sterben freiwillig. Das ist keine Idylle. Das ist auch das Wunderbare, Gott führt sein Volk durch die Wüste. Er führt durch diesen tödlichen Platz, führt er sein Volk durch und versorgt es. Das ist das große Wunder auch, unter anderem. Und wenn jemand in der Wüste ist, da sind da mehr als Selbstmordgedanken da. Haben wir dann auch, ne? Er wünschte sich, sterben zu können. Wow. Auch mal so einen finsteren Gedanken gehabt? Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es ist genug, ich schaffe das nicht mehr. Ich sehe nicht über diese Dinge hinaus, über diese Sorgen, Probleme, die ich habe, über diese Sünde, die vielleicht sich immer wieder auftut in meinem Leben. Ich schaffe das nicht. Übrigens eine gute Erkenntnis, ne? Wenn ich sage, ich schaffe das nicht. Weil dann weiß ich, dass einen braucht, der alles schafft und alles unter die Füße kriegt. Und wenn du das hier so liest bei Elia, dann bist du in der Bibel in der besten Gesellschaft. Ne? Mose hatte die gleichen Gedanken. Jona, der will in 4 Kapiteln mindestens 2-mal sterben, das musste er erstmal hinkriegen. Ja, dann Jeremia, der will seinen Dienst nicht mehr tun. Jeremia schreibt in 20,9, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen reden. Er spricht von unserem Herrn Jesus Christus. Wird es in meinem Herzen wie brennendes Feuer eingeschlossen in meinen Gebeinen, und ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter auszuhalten. Ich kann nicht mehr. Das war Jeremia. Jeremia hat 23 Jahre lang keiner zugehört mit seiner Botschaft. Ich habe schon manchmal früher die Krise bekommen, wenn mir in der Jungschar keiner eine halbe Stunde zugehört hat. Gell? Ich mache da die Bibelarbeit und die gehen da fröhlich durch den Raum. Und ich habe gesagt, nie wieder, ich kann nicht mehr. Und der Mann hat 23 Jahre durchgehalten, musste sich gegen seine Familie stellen. Dieses ich kann nicht mehr, das passiert so oft in der Bibel, wo die Leute merken, sie kommen an die Grenzen dessen, was sie schaffen können. Lest euch doch mal die Psalmen durch. Wir haben die Psalmen so verfrömmelt, dass wir gar nicht mehr lesen, was da wirklich drinsteht. Da klagen die Leute. Die schreien zum Herrn über der Ungerechtigkeit. Die wollen den Tod der Ungerechten. Sie können nicht mehr. Das sind die Psalme. Und dann besinnen sie sich aber darauf, wer letztendlich der Herr ist. Elia erkennt eins, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Ich bin auch nicht besser als die anderen. Kein falscher Stolz, kein besseres Christsein, keine Erhabenheit. Und das meine ich mit Transparenz, die wir auch unendlich brauchen. Wir brauchen Vorbilder, das gibt Paulus uns immer wieder im Neuen Testament vor. Und das Vorbild ist ja im Griechischen der Typos, da kommt der Typ her. Und das war früher einfach nur der Stempel, ne? Der hat einen Eindruck hinterlassen. Pup, pup, pup. Da hast du einen Eindruck gehabt. Und Vorbilder sind nicht Menschen, die alles super machen. Vorbilder sind nicht die Menschen, die alles unter die Füße bekommen, sondern die immer wieder wissen, wer sie hält und trägt. In Jesaja sagt Gott, siehe mein Knecht, den ich halte. Da sagt Gott zu Jesus, ich halte dich. Wisst ihr warum? Weil er gehalten werden musste in dieser Zeit, wo er auch hier war. In der Zeit der Anfechtung, Garten Gethsemane, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Jesus musste gehalten werden. Und darum weiß auch Jesus, dass du und ich vor allem gehalten werden müssen in manchen Zeiten und dass wir nicht besser sind. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du am Limit bist. Du kannst nicht mehr, ich bin nicht besser als meine Väter, als irgendjemand anders. Ich möchte einfach sterben. Ich kriege das nicht mehr unter die Füße, was jetzt gerade passiert in meinem Leben. Man verliert das Vertrauen vielleicht auch zu Gott, verliert das Vertrauen zu seinem Wort und ist ganz misstrauisch gegenüber jedem Einzelnen. Vielleicht ist es auch aufgrund deiner Biografie, ich nenne das immer, und ist gar nicht böse gemeint, gebrochene Biografien, Menschen, die ganz schlimme Dinge erlebt haben in ihrer Biografie, Zerbruch der Familie, vielleicht auch Ablehnung in der Familie. Und dann kommen sie und dann hat man Schwierigkeiten zu vertrauen. Dann hat man Schwierigkeiten, irgendwas anzunehmen. Und dann kann man nicht mehr. Elia ist da ganz transparent und offen und die Bibel nimmt uns da auch in diese Geschichte mit rein. Das Spannende ist für mich erstens, dass Elia ganz transparent ist, und das Zweite ist, wie geht denn Gott damit um? Das Problem ist oft, wenn ich so einen Durchhänger habe, und das habe ich durchaus öfters, dass ich dann irgendwann so komme, boah, jetzt bin ich aber kein brauchbares Werkzeug mehr, Jesus. Oh, wie soll ich denn jetzt noch Salz und Licht sein? Ihr kennt den ganzen Arbeitsauftrag im Neuen Testament. Ist ja nichts klarer formuliert als der Missionsbefehl, Matthäus 28, 16 bis 20. Ist ja nichts klarer drin als das, was du zu tun hast, nämlich geh raus, sprich mit den Leuten, dass sie zum Glauben finden. Ist übrigens spannend an diesem Missionsbefehl, ne? Gott kann es ohne mich machen, auch ohne dich, aber er will nicht. Beim Missionsbefehl macht er mit uns zusammen. Gott möchte sich ohne dich machen. Das finde ich übrigens wunderschön. Ne? Das ist ja das Beste, was überhaupt passieren kann, dass Gott mit mir zusammen was machen möchte, ein Projekt starten möchte. Und das Projekt ist, den Nachbarn, dass sie ihn kennenlernen, noch jemand im Himmel. Und da wird es nicht eng, keine Angst, da hat es Platz. Das Interessante ist, wie Gott hier reagiert und er kommt. Und da sehen wir diese unendliche Liebe Gottes. Es gibt keine Strafpredigt, es gibt keine Vorwürfe, es gibt keine, was soll das denn, Ilja? Du hast doch erlebt, was ich da geleistet habe am Berg Karmel. Gar nichts. Er rührt ihn an, er berührt ihn durch den Engel. Das sind immer Boten, Angelos. Ne? Das sind die Boten, die dann kommen und Gottes Worte sagen und seinen Weg zeigen, und er rührt ihn auf, und was kommt als erstes? Was sagt er? Steh auf und iss. Komm zu Kräften. Nimm dir Zeit. Komm zur Ruhe und komm wieder auf deinen Weg. Komm erstmal ganz banal essen. Da ist auch kein Lobgesang des Herrn, da ist auch keine Bibelstunde erstmal, wo wir uns dann wieder auseinandersetzen, wie Gott ist, sondern erstmal komm zu Kräften. Das ist Jesus Christus. Der weiß doch, wie es uns geht. Du musst ihm ja, und das finde ich so schön, ich muss ihm ja gar nicht viel erklären. Er weiß, was mich bewegt und beschäftigt. Und er liebt mich trotzdem, das finde ich noch wunderbarer. Und er weiß auch, was dich bewegt und beschäftigt. Und er weiß, was du brauchst. Manche moderne Ausleger sagen, Elia hat einen Burnout. Hatte Jona wahrscheinlich dann auch. Ich glaube sogar, dass Paulus das mal zwischendurch hatte. Lest mal 2. Korinther, der Anfang. Das ging über sein Vermögen hinaus, was er da erleiden musste, über seine Kraft hinaus. Die Bibel kennt das. Übrigens, Jesus war auch schon müde, Johannes 4, als er durch Samarien ist, war auch platt und müde. Also er kennt auch Kraftlosigkeit als Mensch, obwohl er ganz Gott ist. Und dann isst er, und dann darf Elia essen. Gott macht keine Vorwürfe, gar nichts. Wisst ihr, und das ist genau das, was Jesus auch im Neuen Testament sagt, in Matthäus 11, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last leicht. Das ist die Einladung von Jesus an all die Beladenen. Und es ist völlig egal, mit was du beladen bist. Ob das jetzt Sünde ist, ob das die Probleme sind, ob du in deinem Leben über manche Dinge nicht hinaussehen kannst, was wir ja auch nicht immer können. Über deine Ängste, über deine Probleme, auch über deine Biografie. Komm damit zu Jesus. Er sagt, komm zu mir, ich will das haben. Im Petrusbrief steht, demütigt euch selbst und werft alle Sorgen auf ihn. Das griechische Wort für Sorgen heißt wortwörtlich Kopfdrehungen. Das kennst du vielleicht. Das sind diese Kopfdrehungen, die dich nachts nicht schlafen lassen, wo du dann plötzlich ist so ein Gedanke da und du stehst im Bett und fängst an, und dann geht's los. Das sind diese Kopfdrehungen. Und dann finde ich das so schön, dieses griechische Wort im Werfen meint gezielt werfen. Das ist ein gezielter Wurf. Wir haben in unserer Gemeinde eine große Jugend und die spielen alle Football, American Football. Die sind da in der Liga und die spielen da, ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Es gibt einen Quarterback, es gibt irgendjemand, der da so ein komisches Ei rumwirft und so weiter. Ich habe keine Ahnung. Ich blamier mich da auch immer und sorry, ich will mich nicht versündigen in eurem Football. Aber da gibt es wohl so einen Typ, der schmeißt es zu einem anderen Typ, der rennt da davor weg, will es aber fangen. So viel habe ich verstanden. Und das ist so ein gezielter Wurf, wurde mir erklärt. Der Trainer ist bei uns auch in der Gemeinde, der Coach. Und das ist es, was hier steht für Werfen. Es ist ein gezielter Wurf. Das heißt, wenn Jesus sagt, ich will deine Kopfdrehung, deine Sorgen haben, dann will ich das auch haben. Wir denken immer, wir belasten immer alle. Und oh, hört sich das Jesus nochmal an? Das ist ja, Jesus will es haben. Gib es mir, her damit. Ich nehme es und ich nehme es mit. Und das ist das, was wir als Christen auch lernen müssen, lernen abzugeben über die Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Wir haben vieles nicht in der Hand. Lerne abzugeben, und dann spricht Jesus, denn mein Joch ist sanft und leicht. Er spricht von dem Joch, Jesus, in dem Moment. Er spricht davon, von dem Joch. Aber das Bild, was er zeichnet, das war damals im Orient so üblich. Man damals zwei Tiere, ein Joch, wisst ihr, das ist so ein Gespann, wo man dann so zwei Ochsen, ne, muss ja manche Sachen nochmal erklären, so zwei Ochsen einspannen. Und wisst ihr, wie die das damals gemacht haben? Da wurden zwei Tiere eingespannt. Das erste Tier war das absolut erfahrene Tier, was schon jahrelang so ein Joch zog. Und dem wurde ein junges, unerfahrenes Tier zur zur Seite gestellt, dass es von dem Alten lernen kann, wie man zieht. Das ist das Bild, was hier Jesus zeichnet vom Hintergrund her. Jetzt kannst du mal kurz überlegen, welches Tier du bist und welches Jesus ist. Nicht das Junge, kleiner Tipp, gell? Jesus ist dieses alte Tier, was zieht, und wir dürfen von ihm lernen. Wir müssen ziehen, es ist ein Leben mit Ziehen, es ist ein Leben mit Kampf und Leid, es kennt auch die Bibel. Aber er ist es, der das trägt und zieht, und wir können von ihm lernen. Das ist unser Rabbi, unser Meister. Wisst ihr, was das höchste Lob eines Rabbis, beziehungsweise des Jünger eines Rabbis war? Wir sind nichts anderes als Jünger. Wenn man den Rabbi in den Handlungen und Gesten des Jüngers wiedererkannt hat. Und das ist das, was Paulus schreibt in Galater. Dass Christus in euch Gestalt annimmt. Dass man deinen und meinem Leben Jesus erkennt. Wie du freundlich bist, gütig, liebevoll, wie du liebst. Und Jesus lädt ein, und das finde ich so schön, er sagt, komm. Und dann ist es so, nachdem er sich gestärkt hat, steh auf und iss, es geht dann, also er kriegt diese Zeit der Regeneration, ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder geben, wenn jemand nicht mehr kann, dann darf er zurücktreten und andere dürfen dann auch. Gott will ja alle gebrauchen, das ist ja das Schöne. Und dann lesen wir in Vers 8, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb, dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Wow. Anscheinend war das Essen kein McDonald's-Essen, weil 40 Tage und 40 Nächte laufe ich nach dem Zeug nicht. Und er rennt dorthin und ist in der Höhle. Hat Gott ihm übrigens nie aufgetragen. Aber er will Gott begegnen. Wo geht er hin? An den Berg Gottes, an den Horeb, ne? Wo auch Mose die 10 Gebote empfangen hat. Und jetzt kommt das Spannende, was tust du hier, Elia? Das ist die Frage Gottes. Und das ist mal eine ganz spannende Frage, vielleicht auch für uns in unserem Leben, vielleicht für uns auch als, für euch als Gemeinde, für mich auch als meiner Gemeinde, auch als Pastor der Gemeinde. Was tun wir hier eigentlich? Was haben wir eigentlich vor? Wo wollen wir eigentlich hin? Was machen wir? Wo bist du in deinem Leben? Wo stehst du gerade in deinem Leben? Und ich finde diese Frage toll. Gott fragt, was tust du hier? Was machst du hier? Weil diese Frage führt dazu, dass man nachdenkt, wo stehe ich denn gerade im Leben? Und dann finde ich so schön, und dann packt ja Elia auch aus, ne? Ja, ich habe sehr geeifert für den Herrn und so weiter. Das ist ja eigentlich ein ganz tränenreiches Kapitel, was er jetzt aufmacht. Und es ist so, ne, ich bin allein übrig geblieben, das stimmt nicht ganz. Ne? Obadja hat ja 100 Propheten versteckt und wir erfahren, dass später noch 7000 übrig sind. Aber das ist das Gefühl, was in dem Moment Elia hat. Er fühlt sich allein. Und vielleicht kennst du das auch. Du fühlst dich alleingelassen. Keiner versteht mich. Weder der Ehepartner, noch die Eltern, noch die Freunde, noch die Gemeinde. Keiner versteht mich. Ich bin komplett allein. Und das ist der Zustand von Elia. Ich bin allein. Keiner mag mich, ne? Ich bin, hab geeifert, ich habe alles gegeben, jetzt bin ich ausgebrannt, wo soll denn das Ganze noch hinführen? Spannend ist auch hier wieder, wie Gott reagiert, und das finde ich so unglaublich schön. Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Ne, ist fett gedruckt, es gibt ja verschiedene Namen, ne? Es gibt Adonai, El Shaddai und so weiter. Die haben alle ihre Bedeutungen, Jahwe ist der Name Gottes. Adonai ist zum Beispiel mein Herr und mein Gott, mein wahrer Gebieter und Herr. Ne? Adon ist der Herr und Adonai ist mein Herr. Das ist also schon ein Bekenntnis, wenn ich Adonai sage. Und er soll rauskommen. Ich finde es so spannend. Komm heraus. Hab den Mut, aus dem Rückzug, wo du warst, herauszugehen. Hab den Mut, auf Gott zuzugehen. Gott ist voller Liebe. Kennt ihr die drei griechischen Begriffe für Liebe? Entschuldigung, es sind eigentlich vier, aber den vierten unterschlage ich ganz gerne. Es gibt drei Begriffe für Liebe und ich finde es einfach so schön, wie tief die Liebe Gottes geht. Ne? Das erste ist Philia, das nenne ich immer gern Philadelphia, ist ein Brotaufstrich in der Stadt in den USA, das ist die Stadt der Bruderliebe, das ist die brüderliche Liebe. Das ist das, was wir hier miteinander haben dürfen, man darf sich sympathisch sein und so weiter. Philia ist jetzt nicht ganz, was wir untereinander haben dürfen, wir haben noch mehr. Und das ist diese brüderliche Liebe untereinander, ne? Man ist jemand sympathisch, gute Freunde, Eltern, Kind, Philia. Meistens können die sich gut leiden oder gut leiden lassen. Und das zweite ist Eros, das ist mit Sexualität verbunden, aber auch starkes leistungsbezogen. Ich kann dich lieben, wenn. Du bist gut in der Schule, ich hab dich lieb. Ich hatte so einen Mathelehrer, der kannte mich nicht. Ich saß in der ersten Reihe, habe alles abbekommen, der hat mich nicht gekannt, weil ich zu schlecht war. Wie schlecht, sage ich euch nicht, aber Herr Jesus liebt mich trotzdem. Ich saß da und der kannte ihn. Dann bin ich ihm mal privat begegnet und habe gesagt, ah, hallo. Und er sagte, ja, wer sind Sie? Der hieß der Herr Lausch, das war immer der große Lauschangriff. Ja, wer sind Sie? Und ich so, ja, ich bin doch in Ihrer Klasse, Sie sind mein Klassen, der war mein Klassenlehrer, ich habe Mathe in der 11., also Sie sind, und er so, und dann musste ich die zwei Besten nennen, und dann wusste ich, ah, die Klasse. Und ich so, ja, vielen Dank für gar nichts. Gell? Nee, also es war echt totale Liebe. Nee, du wirst geliebt, wenn du was leistest, wenn du was kannst. Ne? Der Chef lobt dich, wenn es gut läuft. das ist Eros auch im weitesten Sinne. Es ist Sexualität und so weiter, kommt im Neuen Testament gar nicht mehr vor, ist ganz spannend. Und das Storge haben wir noch, Storge ist aber wie Philia, das ist ganz ähnlich, so eine brüderliche Liebe. Aber die dritte Liebe, die ist der ausschlaggebende Punkt, das ist nämlich Agape. Und Agape ist eine freischenkende, nicht verdienbare Liebe. Johannes 3,16, so liebt dich Jesus. Ich liebe dich einfach, weil es dich gibt und du kannst nichts dafür tun. Rein gar nichts. Und das ist das Wunderbarste, aber auch das Schwierigste überhaupt anzunehmen. Du musst nicht super gut sein in Sport, du musst nicht ganz toll sein und was weiß ich für ein Gehalt heimbringen, du musst kein Porsche fahren, ich fahre ein Dacia, bevor das Ding fährt. Aber das, all diese Dinge, ne? Du musst nichts leisten, ich liebe dich einfach, weil es dich gibt, Agape. Ich vergleiche das immer gern mit der Sonne. Die Sonne ist da, ich mag die Sonne ganz arg, vor allem wenn sie wärmt und so weiter, dann gehe ich raus in die Sonne und die Sonne wärmt mich. Ich werde schön braun und so weiter, ist ja was Tolles und sie wärmt mich. Aber ich persönlich kann für die Sonne nichts zurücktun. Ich kann ja hinstehen, ich bräune dich zurück, geht nicht. Also kann ich mich doch einfach von der Sonne, keiner von euch käme auf die Idee, für die Sonne was Gutes zu tun. Also jetzt hier so erstmal, und so ist Jesus Liebe erstmal. Erstmal bist du geliebt, so wie du bist. Und wisst ihr, was so schön an dieser Liebe ist? Er weiß ganz genau, was er sich einlässt in seiner Liebe. Ja, als ich damals meine Frau kennengelernt habe, das war ganz toll, ne? Und ich habe gewusst, die muss ich schnell heiraten, bevor sie wieder klar sieht. Und dann haben wir uns kennengelernt und wir waren dann so zum Essen und so weiter und ich habe mich von meiner besten Seite gezeigt. Ne? Mit geschlossenem Mund essen, haben wir alles aufgeschrieben. Gell? Und guck sie an beim Reden und so weiter. Und ich bin so ein Schaufler, wenn ich was Leckeres auf dem Tisch habe. Ne? Und das war... Und ich habe mich zusammengerissen. Im Nachhinein habe ich erfahren, ich habe mich gar nicht zusammengerissen. Ah, aber gut. Ne, und dann habe ich mich von der besten Seite, ne, die hat natürlich noch nicht alles gewusst von mir. Haha, ist auch gut so. Das hat sie Stück für Stück kennenlernen dürfen müssen sollen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Und Jesus weiß doch, auf was er sich einlässt bei dir. Er kennt dich durch und durch und sagt trotzdem Ja zu dir und sagt trotzdem, ich liebe dich. Das ist Liebe Gottes. Ich kenne deine Schattenseiten, ich kenne deine Abgründe, ich kenne sogar die Dinge, mit denen du selber nicht umgehen kannst. Und ich liebe dich trotzdem. Das ist die Liebe Gottes. Und wie kann man diesen Gott nicht anbeten und sagen, danke Jesus, dass du mich so sehr liebst. Und von dieser Liebe kann dich niemand trennen. Das sind Fakten des Glaubens, immer so schön nennen. Man kann dir alles nehmen, man kann dir Schönheit, Gesundheit, Zukunft, man kann dir alles nehmen, was man dir niemals kann. Leben kann, sind die Verheißungen Gottes an dich, die stehen, das sind Fakten in deinem Leben, das sind diese berühmten Glaubensfakten. Und das ist auch das, was am Ende nur trägt. Und Jesus liebt dich. Und wenn du ganz intensiv wissen willst, wie diese Liebe aussieht, vielleicht machen wir es ein andermal, 1. Korinther 13, 1-13, das Hohelied der Liebe. Es wird ja gerne in Hochzeiten vorgelesen, es wünschen sich alle, wenn ich Hochzeit mache, alle zur Hochzeit, dann sage ich, ihr wisst schon, dass das nicht für die Hochzeit ist, sondern für die Gemeinde, gell? Da kommt ja jeder normale Ehemann schon schwitzen, ja, wenn man das hört, Liebe erträgt alles, er duldet alles. Aber das ist Gemeindeliebe, das ist die Liebe hier, die stattfinden soll. Das ist die 1. Korinther 13, 1-13 im Kontext. Und Gott kommt, und dann finde ich so schön, wie er kommt. Ja. Dann kommt Elia raus, Gott will ihn da draußen haben, raus aus seinem Schneckenhaus, raus aus seinem Rückzugspunkt, komm raus, hab den Mut. Und dann ist Gott, ne, dann kommt der Wind, dann kommt der Feuer und Erdbeben. Das ist ein richtiges Special Effects, was da laufen. Aber wo ist denn Gott am Ende? Nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Im Hebräischen steht da ein Klang sanfter Stille. Ich musste das 10-mal nachlesen, bevor ich das erstmal realisiert habe. Gar nicht im Thron, gar nicht aufmüpfig, überragend, sondern ein Ton sanfter Stille. So kommt Gott in seiner Liebe zu diesem Elia. Und das ist wie in Jesaja 42,3 steht, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Dort wird er nicht auslöschen. Der geknickt ist, zerbricht er nicht. Der die Kerze, das ist der Dort, der kurz vor letzten Funken gibt, den löscht er nicht aus. Er kommt in Liebe als ein Klang sanfter Stille und geht auf Elia ein. Und wisst ihr, was da nochmal so schön ist? Elia rattert nochmal sein ganzes Leid herunter und Gott hört sich das an. Gott hört sich das in seiner unendlichen Liebe an. Es ist egal, wie oft du im Gebet mit den gleichen Dingen vor Gott trittst, Gott hört sich das an. Egal, wie schlimm das ist und wenn du sagst, du kommst immer mit dem gleichen Problem der Sünde, du kommst immer mit dem gleichen Problem, Gott hört sich das an. Das ist diese unendliche Geduld eines absolut Liebenden. Und wir haben das unglaubliche Privileg, Vater zu sagen. Das ist ein Privileg, wo wir im neuen Bund stehen. Vater. Das ist das, was wir im Vater unser beten, glaube ich noch. Habe ich das richtig gelernt? Ah, perfekt. Vater unser finde ich toll. Das ist ja im Aramäischen abgefasst, das ist ein hebräischer Dialekt. Jesus hat Aramäisch gesprochen und dann Matthäus Evangelium und Vater heißt auf Hebräisch Abba. Und wisst ihr was? Das ist der Papa. Das ist nicht der Herr Vater wie vor 100 Jahren, das ist mein Papa. Unser Papa im Himmel, unser Vater. Das ist Abba. Und das zeigt eine ganz tiefe Liebesbeziehung aus. Und wisst ihr, was dann ist? Er hört sich das alles nochmal an. Er macht ihm keine Vorwürfe, dass er sagt, jetzt schon wieder, komm schon. Ich bin ja manchmal so, mache ja auch Seelsorge, bin vielleicht nicht der beste Seelsorger manchmal. Und dann kommt wieder einer mit dem und ich so, ah, oh, schon wieder. Also innerlich nicht so, okay, kommt einer, ich habe Probleme, mich umbringen, oh, schon wieder, mach doch. Also das ist es nicht. Sondern ich denke dann immer, als Mensch komme ich dann halt schnell in meine Grenzbereiche und wo ich sage, ah, Gott hat das nicht. Er hört sich das alles an, du darfst klagen. Es gibt Klagelieder in der Bibel. Das ist keine Hitparade, das ist Klage. Und du darfst klagen in der Bibel und du darfst es ihm alles immer und immer wieder sagen. Und jetzt kommt das Spannende, was macht denn Gott? Er geht voll und ganz auf Elia ein. Ne? Jetzt geh nach Damaskus, jetzt gehst erstmal zurück. Keiner hat gesagt, dass du hier sein sollst, aber ist egal, jetzt bist du da, jetzt schicke ich dich wieder zurück. Und jetzt sagt der Hazael zum König über Aram, wisst ihr, um was es geht? Hazael war der König von Aram, das ist so Damaskus, Syrien damals gewesen. Das war eine Bedrohung von außen für Isabel und Ahab. Das ist der König von Damaskus, der dann sozusagen Krieg geführt hat gegen das Nordreich. Das heißt, Gott schafft Lösungen, wo er sagt, okay, Isabel ist ein Problem, sehe ich auch so, da sind wir uns einig. Ich mache eine Lösung, ich schicke den König von Aram, da geht's ab, da gibt's Krieg. Das zweite ist Jehu, das war eine Lösung von innen, da wird ein Aufstand geschoben. Jehu wird Isabel absägen dann, der Aufstand von innen. Der macht es richtig ungemütlich für Ahab und Isabel. Und das dritte ist, ne, du denkst, du bist allein, dann kriegst du einen Elisa an die Seite. Du bist nie allein. Übrigens auch das, was für uns als Gemeinde, ne, das ist ja die Ekklesia, die Herausgerufenen im Griechischen. Wir sind herausgerufen aus der Welt, wo rein in die Gemeinde. Und Leute, ich bin großer Fan von Verknüpfungen miteinander in Gemeinden auch. Das hier, was ihr jetzt hier habt, das wird manchmal irgendwann mal der kleinste Kreis des Vertrauens sein. Du wirst da draußen keinem mehr vertrauen können, aber hier wirst du Menschen miteinander vertrauen können. Also pflegt das schon vorher, das Miteinander. Denn darum geht's. Und Gott gibt Lösungen vor. Und das ist das, was ich vorher auch gesagt habe. Gott gibt Antworten. Und wisst ihr was? Gott gibt auch uns Antworten für unser Leben, aber es sind immer Antworten des Glaubens. Und bei der letztendlichen Frage geht es immer um eine Sache. Vertraue ich Jesus? Das Wort für Glauben im Griechischen ist pisteuo, das heißt ich glaube. Aber wisst ihr was es ist? Das ist ein Beziehungswort. Ich glaube, ich vertraue. Es spricht schon ganz tief eine Beziehung. Ich glaube nicht, dass irgendwo Australien da ist und was weiß ich. Sondern ich vertraue und glaube an Jesus Christus. Und darum geht es letztendlich. Vertraust du Jesus in seinen Aussagen? Zum Beispiel, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Missionsauftrag, letzter Satz. Was sagt denn Jesus? Ich bin da. Wisst ihr, wo mir der Kronleuchter mal aufging? Ich habe die Zeit im Blick, keine Angst, ihr kommt rechtzeitig zum Mittagessen. Das war, als meine Söhne, als mein ältester Sohn da immer so, der hatte Nachtschrecken. Schon mal gehört? Furchtbar gruselige Sache. Also der war wach, hat aber Dinge gesehen, die ihn erschreckt haben. Wow. Und ich bin da rein und der, wow, und dann saß er irgendwas, ich habe gebetet, ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Soll ich ein Schwert holen oder was machen wir denn jetzt? Und wisst ihr, was dann wirklich interessant war? In dem Moment, wo er durcheinander war, wo er ängstlich war, was habe ich ihm gesagt als Vater? Ich bin da. Und nichts anderes hilft in dem Moment. Und das ist nichts anderes, was Jesus dir zusagt, Tag für Tag. Ich bin da. Ich gehe mit dir zur Arbeit. Ich gehe mit dir in dieses stressige Gespräch. Ich gehe mit dir zum Arzt. Ich gehe mit dir zu dieser Schule und wir machen zusammen die Prüfung. Ich bin da. Und weißt du, was du wissen darfst? Und das sind Glaubensfakten. Egal, was passiert, ich werde dich lieben. Ich werde dich ertragen. Du darfst klagen, du darfst heulen, du darfst schreien. Du darfst das alles machen. Ich halte das aus. Ich bin da, weil ich dein liebender Vater bin. Und wenn die Bibel von etwas spricht, wie wir sein sollen, auch als Vorbilder, dann immer als Kinder Gottes. Nie Experten oder Meister, das ist Jesus, sondern immer Kinder Gottes. Und wisst ihr, was das Schöne bei Kindern ist? Die vertrauen dem Vater, die vertrauen der Mutter völlig blind. Die werden versorgt, wenn der Vater was sagt, glauben die das. Auch hier ein kleiner Aha-Moment in meiner Familie, als ich und einmal durch die Straßen gelaufen bin mit meinem ältesten Sohn, der war damals 3-4 Jahre alt und wollte immer wissen, was das da ist. Und dann gefragt, was ist das? Und habe ich gesagt, das ist ein Auto. Wisst ihr was, jetzt kommt das Spannende, das können wir uns gar nicht vorstellen. Der hat mir geglaubt. Das war für ihn ein Auto. Der hatte gar nicht drüber nachgedacht, das könnte was anderes sein. Der ist nicht nach Hause gerannt und musste googeln, ist das vielleicht eine Giraffe, wer weiß, was der Alte mir sagt. Ne? So gehen wir teilweise mit Gottes Wort um. Nee, Gott sagt mir was, oh, das kann nicht stimmen. Oh, nee. Das ist das, was Jesus meint, warum wir Kinder sein dürfen. Du bist nie mehr als ein Kind und du wirst auch nie mehr sein. Egal welchen Status du in der Welt hast, egal welchen Status du denkst, dass du hast, du bist ein Kind Gottes und du wirst nie Experte sein. Aber Kinder dürfen einfach dem Vater vertrauen. Ganz blind und naiv. Und wisst ihr was, so gehe ich an viele Bibelstellen ran. Dass Jesus der einzige Weg ist, als ob ich alle Religionen studiert hätte und alle Theologie tief und tiefe, Höhe und Tiefe durchgemacht hätte. Nein, Jesus sagt mir das. Also glaube ich ihm das, dass er der einzige Weg ist. Punkt. Wenn er mir das sagt, dann ist das Fakt. Glaubensfakten. Und ich möchte dich einfach einladen, Kind Gottes zu sein und auf Gott ganz zu vertrauen. Und ich habe vorher darüber gesprochen auch, dass wir eine Perspektive haben. Und das ist wirklich mein letzter Gedanke. Die Perspektive Ewigkeit. Das ist das, was dir keiner nehmen kann. Ich bin so ein Mensch, der ganz gerne, das ist furchtbar eigentlich, ich lese gerne, unheimlich gerne historische Romane und ich schaue mir gerne die Enden an gleich. Ich habe ein Buch, und dann blätter ich immer so durch, wie geht es denn aus? Habe ich mir der Bibel auch gemacht, uiuiui. Nee, dann habe ich so reingelesen, ja, dann lese ich das schon mal durch. Und ich liebe es, wenn es gut ausgeht, wenn es ein Happy End gibt. Ne, wenn mein Star da oder mein Held da schon stirbt, das mag ich nicht. Und jetzt kommt das Spannende für uns und als Glaubensfakt, es geht gut aus. Warum? Weil wir in der Ewigkeit werden bei Christus. Es geht gut aus. Über dein Leben, egal was jetzt ist. Egal ob da Not, Geschrei, Leid, alles ist, es geht gut aus. Weil wir in die Ewigkeit sind, in der Ewigkeit, da werden wir uns auch alle begegnen. Kann sein, dass ich nie wieder eingeladen werde, ist okay, muss nicht sein. Aber wir werden uns in der Ewigkeit begegnen. Warum? Weil er es mir sagt. Wenn du einen kurzen Einblick haben willst, Offenbarung 21,4, da wird kein Leid, kein Geschrei mehr sein und alle Tränen werden abgewischt. Das ist die Verheißung Gottes für die Ewigkeit. Und bei Tränen abgewischt, weißt du, wie das geht? Auch wieder Vater-Kind-Bild. Das Kind auf dem Schoß und der Vater trocknet die Tränen. Das machst du nicht mit 2 Meter Abstand mit dem Taschentuch. Ich werfe mal hin und gucke, dass ich was trocknen kann. Sondern das ist in einer ganz persönlichen Beziehung zu Jesus auf seinem Schoß und er trocknet die Tränen. Und so geht's aus. Über deinem Leben steht immer ein Happy End, weil Christus der Herr ist. Und ich möchte Mut machen. Vertraue ihm. Geh weiter. Hör nicht auf zu laufen. Hör nicht auf zu glauben, hör nicht auf zu vertrauen. Er ist da und er liebt dich und ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du Wahrheit bist. Ich danke dir, dass du diese Liebe, die keiner verstehen kann. Und es fängt auch gar nicht damit an, dass wir anfangen, irgendwas zu verstehen, sondern dass wir es einfach annehmen als Fakt im Glauben. Ich werde geliebt, weil du es sagst. Ich bin wunderbar gemacht, mir ist vergeben und ich weiß, ich bin auf dem Weg in die Ewigkeit zu dir, wo alles gut sein wird. Danke für deine Liebe, danke, dass du da bist, dass du uns nie verlässt. Danke, dass du jeden Einzelnen hier auch kennst, mit allen Zweifeln, Sorgen, Nöten und Ängsten. Dass du ihn liebst, trägst und auch in dieser Zeit erträgst, so wie du viele deiner Propheten ertragen hast. Danke für dieses Bild, Jesus. Amen.